SWR 2 Leben.
Kinder lieben eben auf eine ganz, ja, also fast brutale Weise, weil sie es auch müssen natürlich. Sie müssen, sind ja hilflos.
Was, wenn ich liebe, wie zu Kindern?
Und diese Art von Liebe hilft einem natürlich und diese Art von der Bindung, die daraus resultiert, eben auch Phasen zu bestehen, die unglaublich anstrengend sind, wo es auch einfach Aggressionen gibt.
Dass alle klein sein dürfen, wachsen bis zuletzt.
In der Zeit, wo ich alleine war, mit dem Kleinen über 1,5 Jahre, gab es auch Phasen, wo ich dachte, ich verstehe auch, wie Familientragödien entstehen. Da gibt es einfach so eine emotionale Dichte, die ist so eng, die kann auch explodieren, wenn man das nicht gut handhabt.
Was, wenn ich trödeln, könnte unser Tempo mindern? Was, wenn ich staunen, unseren Overkill verhindern?
In dem Moment, wo mein Kind da auf dem Alutisch im Krankenhaus lag und mich anguckte, war ich in einer neuen Existenz.
Was, wenn nicht Augen, die uns hell entgegenstrahlen?
Er blickte mich an, hatte so Elefantenaugen und sah irgendwie bedürftig aus. Und ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt für ihn da. Ohne Frage. Da gibt es kein Zögern, da gibt es keine Alternative. Jetzt bin ich Vater und jetzt geht's los.
Jetzt.
Das war das Natürlichste von der Welt. Ich glaube auch, dass das jedem Mann, fast jedem menschlichen Wesen so geht, wenn er sein eigenes plötzlich da vor sich hat und es guckt ihn an, dass es sich diesem dann auch zuwendet. Es sei denn, die äußeren Umstände sind so, dass er keine Zeit dafür hat.
Ja, normal, Katzen und Hunde jaulen im Hintergrund. Also nein, ich meine jetzt nicht euch, aber... Ich weiß überhaupt nicht, wohin ich dienen kann, weil ich bin eigentlich so kein Kümmerer, ich mache halt nur einen Job und das war's dann.
Ich bin ja erstmal froh, wenn du überhaupt der bist, wer ich denke, wer du bist. Hast du mit Kindern zu tun gehabt?
Ich habe meine Kindergartenausbildung gemacht. Also ich war erst Fernsehtechniker und dann habe ich aber immer eine Farbenschwäche gehabt und die diente mir dann für eine Umschulung. Dann war ich halt Erzieher und habe erstmal ein Jahr gearbeitet. Und dann haben wir Kinder gekriegt, Barbara und ich. Und als dann das zweite Kind da war, wurde hier eine Stelle ausgeschrieben, Gemeindekindergarten, Gärtnerin gesucht. Und dann habe ich Barbara gesagt, mach du das? Und sie sagte, nee, ich habe kleine Kinder, du bist auch Erzieher, kannst du mal dich bewerben? Naja. Ja, und die haben mich sofort genommen und dann war ich 9 Jahre Kindergärtner in der Gemeinde.
Nach dem Kindergarten arbeitet Anselm König mit großen Kindern, zwischen 18 und 62 Jahre alt, mit psychischen und Drogenproblemen. Dann als Lehrer in einem Kinderheim. Jetzt zieht Anselm einen Stuhl an den Tisch und setzt sich zu mir. Er schlägt die Beine übereinander, schaut mich aufmerksam an und ist da. Anselm König ist der Techniker unter meinen Kümmerern.
Es geht immer darum, wenn du Menschen begegnest, wie auch bei der Fernsehtechnik, um Spannungen. Im Grunde genommen misst du Spannungen. Wenn du jemanden anguckst und mit jemandem kommunizierst und nichts anderes machst du als Fernsehtechniker. Der Fernseher, der bleibt so, wie er ist und zieht sein Programm weiter durch. Und das tun aber viele Menschen auch. Und wenn du als Mensch dein Programm immer durchziehst, dieses berühmte Ich, mir geht's schlecht, dann dreht sich die Welt nur um dein eigenes Programm und die Aufgabe von einem guten Sozialarbeiter ist eigentlich zu sagen, hey, guck mal, ich bin jetzt gerade da, kannst du mir mal einen Kaffee kochen oder, ja, und dann kommst du in die Verbindung, also Connection, also mal wieder bei der Fernsehtechnik und die Beziehung glückt und beglückt.
Musik.
bevor unser Sohn auf die Welt kam, hat mir das große Angst gemacht. Das kann ich nicht leugnen. Nach 6 Monaten ist meine Frau wieder in ihren Beruf zurückgekehrt. Also er hat 3 Monate Mutterschutz und 3 Monate Elternzeit genommen. Und dann war ich ab da dann eben 1,5 Jahre alleine mit unserem Sohn. Und
was, wenn nicht lachen, albern, rennen, klettern, springen?
Leander Scholz ist Philosoph und Autor. Er forscht zu politischer Philosophie, schreibt Essays und Bücher. Sein aktuelles Buch heißt Zusammenleben. Leander verarbeitet darin seine Erfahrung als Vater und Hausmann, der sich um seinen Sohn kümmert in dessen 2 Lebensjahren und um den Haushalt seiner kleinen Familie.
Vor allen Dingen war das Zeitverhältnis ein völlig anderes. Man plant viel kürzer und man muss viel schneller agieren. Man ist immer gebunden an ein anderes Lebewesen, an ein kleines Kind, was seine Bedürfnisse nicht aufschieben kann.
Was, wenn nicht jauchzen könnte, Düsternis durchdringen?
Ich glaube, eins ergibt sich aus dem anderen. Wenn du mit Kindern, also mit deinen eigenen, so fing es ja an, mit deinem eigenen Kind auf dem Spielplatz bist, kommst du ins Gespräch mit Müttern und Vätern, mehr Mütter als Väter, gebe ich zu, die auch Kinder haben. Du machst dir Gedanken über die Kita, in die das Kind vielleicht eines Tages geht. Du machst dir Gedanken über Ernährung, über Impfung, über alles Mögliche, was Eltern einfach natürlicherweise beschäftigt, wenn sie so kleine Dinger da haben, die alle möglichen Bedürfnisse haben.
Christian Stahlhut ist der radikale Kümmerer. Er hat in Philosophie promoviert, hat als Übersetzer und Autor gearbeitet. Aber vor allem ist er Vater und Hausmann und Leiter des Kinderhauses am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg. Christian schreibt und singt Gedichte. Und er lebt unerschütterlich im Team. Im Team, das sind seine Familie, seine Freunde und Kollegen. Das sind hier und jetzt wir beide. Im Team ist eigentlich jede Situation, in die Christian am liebsten hineinstolpert und hineinstottert und so intuitiv und konsequent ihr Miteinander bewirkt.
Über eine Mutter bekam ich dann auch den Tipp, da gibt's in Kreuzberg, da gibt's so ein Haus, Kinderhaus nennt sich das, das ist eine tolle Kita. Ich bin also die ersten Monate mit dem Fahrrad, mit dem Kind vorne drauf, die 10 Kilometer, wie viel das sind, von Charlottenburg nach Kreuzberg gefahren und nachmittags wieder zurück. Das war mein Einstieg im Kinderhaus als Vater. Und da ich derjenige war, der meistens das Kind brachte und abholte, ergab sich auch das Nächste. Nämlich, dass ich dann als Vertreter der Gruppe irgendwann im Vorstand landete. Und das Ende vom Lied war halt, dass plötzlich eine Stelle im Büro frei wurde, weil die alte Leitung gegangen ist. Und ich dann gesagt habe, hier gut, für 2-3 Monate übergangsmäßig kann ich mal gucken, was ich hier helfen kann. Und aus diesen 2-3 Monaten wurden dann inzwischen 20 Jahre.
Ich behaupte, wenn ich dich jetzt mal höre und erlebe, das kann kein Mann nachvollziehen. Also du bist von Charlottenburg mit deinem Kind hier hingefahren. Du bist dann langsam da reingeraten. Aber wie, das ist doch, das machen Männer doch nicht.
Das machen Männer, wenn sie können. Wenn sie es lernen, dass es was ist, was sie erfüllt, würden das wahrscheinlich die meisten Männer machen, da bin ich von überzeugt. Die meisten Männer kriegen gar nicht die Chance, das erfahren zu dürfen.
In Freiburg sind 10,9% der Erzieher männlich, 2016. 2008 waren es 6,9%. Der bundesweite Schnitt liegt heute bei 5,5%. 1.200 Euro netto verdient ein Erzieher. Mieses Berufsimage inklusive. Mütter auf dem Spielplatz tuscheln, die Kumpel verstehen ihn nicht, Passanten schauen skeptisch, wenn er mit 5 Kindern im Schlepptau vorbeigeht.
Jede Blüte welkt und jede Jugend, dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe. Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend.
Ich schreibe eigentlich seit, glaube ich, 16 oder 17 bin, immer an irgendwas. So. Das können Romane sein, Essays oder eben auch durch meine Arbeit an der Universität, Sachbücher. Und ich hatte mir gesagt, wenn ich das mache, dann will ich tatsächlich 1,5 Jahre nichts machen sonst. Also ich will nicht schreiben. Ich will gerade das Schreiben, die ich weglassen. Das habe ich auch geschafft.
Ich dachte immer, ich wäre für höhere geistige Aufgaben berufen. Und jetzt stelle ich fest, dass der Geist anscheinend auch hier gebraucht wird, nur anders. Und das hinzukommt, wenn ich dann den ganzen Tag mit Menschen zusammen war, dass da sich eine Befriedigung einstellte, die ich so von meiner Schreibtischarbeit her nicht kannte. Das war das neue Moment und das ist auch bis heute geblieben.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied seinen Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauer in andere neue Bindungen zu geben.
Und das war für mich eigentlich der interessanteste Bruch, weil das Ich, was sich beruflich orientiert, dazu rechne ich mal auch das schreibende Ich, lebt eben sehr stark von Zielvorstellungen, Projekte, Termine. Und das war deswegen so wichtig, das alles mal zurückzulassen, weil es eine ganz andere Gegenwart und Präsenz plötzlich gab.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Diese Erfüllung mit Menschen im Kontakt zu sein, auch natürlich in nervigen Situationen, in Konfliktsituationen oder am Schluss das Gefühl zu haben, da ist was zusammengewachsen, was so auf dem Papier als Autor nicht zusammenwächst.
Die Songs, die ich einspiele in meine Kinderkümmerer, stammen von Christian und Anselm und werden von den beiden gespielt und gesungen. Bei Anselm gefühlsverstärkt mit Band. Zufallsliebe heißt der hier.
Wie es der Zufall so will, habe ich mich verliebt in die reichste Frau, die es auf der Erde gibt. Doch ich liebe nicht ihr Geld.
Und dann sagen sie aber irgendwann meine Frau. Und daraus, da passiert ganz viel, habe ich das Gefühl. Also als ihre Frau da reinkommt und sie sich binden, ne? Sie beschreiben das am Anfang so, ich möchte ausprobieren, ich möchte gucken, wer ich bin. Dann versuchen sie alles Mögliche. Und dann treffen sie ihre Frau. Da kommt plötzlich eine Frau, die sie dazu bringt, sich zu binden und dann dieses Familienprojekt anzufangen. Was war da los?
Als ich meine Frau kennengelernt habe, was ein Zufall war bei einer Lesung, und ich gestehe, dass ich früher mir nicht vorstellen konnte, treu zu sein über so einen langen Zeitraum. In unserem Leben müssen wir eigentlich uns freiwillig binden. Das heißt, wir brauchen eigentlich gute Gründe, um das zu tun. Und das war eine schwierige Vorstellung, zu sagen, ich binde mich jetzt so sehr an einen Menschen, dass ich mit dem eben alles, was in meinem Leben noch kommt, teilen möchte. Und dann aber, als ich meine Frau kennenlernte, war das gar kein Problem.
Wir lieben uns stündlich, nicht nur mündlich, wir entdecken uns gewissermaßen ziemlich gründlich. Sie sagte, komm, bitte komm und sei mein Mann, damit ich mit dir Kinder haben kann.
Das ist vielleicht beim Kind sogar noch viel stärker in gewisser Weise, wenn man sich dafür entschieden hat. Wenn es da ist, wird man nicht sagen, dass man zurücktritt. Das ist eine Bindung, die man nicht auflösen kann. Man kann sie zerstören, das ist klar, man kann alle Beziehungen zerstören, aber man wird auch dann noch Vater oder Mutter bleiben, wenn die Familie aus welchen Gründen auch immer zerstört ist oder sich nicht mehr sieht oder was weiß ich, aber die Bindung ist erstmal da und die wird im Leben lang eigentlich bleiben für einen.
Gestanden, ich gehöre nur ihr allein, doch mit dem Kinderkrieg würde ich mal vorstellen.
Kinder fordern natürlich eine Nähe ein, die fast auf eine brutale Weise eingefordert ist und die einen auch manchmal verschluckt, also die einen überfordert. Man kennt die starke Abhängigkeit an. Also man erkennt sie und erkennt sie an, dann kann man damit umgehen und sie ist da. Und näher heißt ja, dass man sie sozusagen sieht und dass man sieht, wie es dem anderen geht. Und es ist ja nicht so, als wären wir alle einsam und unabhängig. Stimmt ja auch nicht. Wir sind auch abhängig, oft sogar sehr, von anderen. Und ich glaube, der Unterschied ist, in der Familie ist diese Abhängigkeit eben, die ist ja gewollt. Und deswegen hat man da die Chance, was zu lernen, was aber auch für die gesamte Gesellschaft wichtig sein könnte, dass man eben diese Abhängigkeit sieht und eben bearbeiten kann. Und das ist aber, wäre aber sozusagen das Gegentraining zu dem, was wir sozusagen in der Restgesellschaft oft einüben müssen, nämlich das Unabhängigkeitstraining. Hier wäre das Training sozusagen darauf zu achten, dass diese Abhängigkeiten im guten Zustand sind.
Warum kümmern sich Männer um Kinder? Warum geben sie ihre geliebte Unabhängigkeit auf? Warum werden aus den großen Kindern, die Männer ja eigentlich am liebsten sind und bleiben, plötzlich große Männer? Vielleicht ist es an der Zeit, wirklich erwachsen zu werden.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Kinder können eben nicht so sehr Dinge aufschieben. Kinder kleben an den Dingen und bleiben dann einfach stehen. Also man denkt, es ist alles fertig, wir haben alles fertig gemacht, man geht raus und plötzlich bleiben sie stehen und etwas ganz anderes total wichtig. Und dann kann man, wenn man es schafft, und das gelingt mir auch nicht immer, aber das ist tatsächlich eine Art grunddemokratische Einübung, erst überhaupt verstehen, worum es überhaupt geht, das weiß man nämlich nicht. Wenn man es dann verstanden hat, warum nur diese eine Hose angezogen werden kann oder warum dieses Spielzeug genau da liegen muss, stürzt mich halt auch nicht mehr. Und ich würde das eben tatsächlich auch eine Demokratisierung der Familie nennen, die auch Auswirkungen auf die große politische Demokratie hat, weil man sozusagen dann viel früher merkt, dass Kinder wirklich Mitsprache auch bei Entscheidungen ab einem bestimmten Punkt zumindest haben. Und das fängt aber schon auch an, bevor sie sozusagen willentlich ihren Willen äußern können. Zum Beispiel, dass sich Kinder Plätze in der Wohnung erobern. Das ist wie so eine Art vorwillentlicher Inbesitznahme des politischen Raums, sage ich jetzt mal.
Warum kümmern sich Männer um Kinder? Bestimmt nicht zufällig. Bestimmt aus Liebe. Aber aus einer Erwachsenenliebe. Da gehört das Schwierige einfach dazu. Und schwierig wird es mit Kindern garantiert.
Dieser Alltag mit Kindern ist enorm anstrengend, wird aber in unserer Gesellschaft eigentlich immer noch so als nicht ganz so zentrale oder zumindest wichtige Tätigkeit wahrgenommen, dass alle das denken, es ist wie eine Freizeit. Du machst jetzt eine Auszeit. Dass diese Auszeit, also ich würde sogar sagen, anstrengender als mein Beruf war, das war mir vorher auch nicht klar. Also sie ist deswegen anstrengender, weil es nicht aufhört. Bei vielen Beruflichen hat man die Chance, erstens, dass es abends irgendwann aufhört, dass man Urlaube, Wochenenden und was weiß ich hat, aber auch, dass man mal kurz rausgehen kann und man kann sich auch entziehen. Also es gibt sozusagen auch Möglichkeiten, den Dingen aus dem Weg zu gehen, wenn sie einem unerträglich sind, zumindest vorübergehend. Das gibt's hier nicht. Erstmal, weil man es nicht will, weil wir das Kind natürlich nicht alleine lassen, sondern man ist also permanent unter diesem Druck und das ist das größte Glück. Ach, ist jetzt eingeschlafen. Ich habe jetzt mal eine halbe Stunde, wo ich bestimmte Dinge tun kann, wo mich niemand unterbricht.
Das wirklich Anstrengende ist, dass immer Dinge passieren, die du nicht vorhersehen kannst mit Kindern. Nicht nur, dass sie sich plötzlich eingepullert haben, dass sie Sachen wollen, die jetzt gar nicht zu machen sind. Es passiert immer irgendetwas, was auch Stress verursacht. Wie läuft das mit dem Essen? Kriege ich selber noch was mit? Schreit er? Und was, wenn er jetzt richtig schreit, muss ich vielleicht zum Arzt gehen? Also diese ganzen Unwägbarkeiten, die damit verbunden sind, die lösen schon Stress aus. Und ich glaube, man braucht sehr lange, um sich daran zu gewöhnen. Vielleicht gewöhnt man sich auch nie richtig daran. Aber sie sind dann am Ende auch das Erfüllende.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauer in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt.
Schwierig ist das Kümmern um Kinder nicht nur, weil das für Männer total neu und ungewohnt ist. Schwierig ist es vor allem, weil die ganze Welt um sie herum nur darauf zu warten scheint, dass es nicht klappt. Die größten Vorbehalte kommen dabei von völlig unerwarteter Seite.
Es sind nicht nur die Männer, die das nicht tun, es sind auch Vorurteile seitens der Frauen gegenüber den Männern, die das tun. Also dass es schon ganz gut ist, wenn Männer sich engagieren, aber gerade in dieser ersten Zeit ist doch eigentlich die Frau wichtig. Und man darf auch nicht vergessen, dass dieser ganze Bereich von der Hebamme bis zur Kita-Erzieherin sind eben Frauen. Also man wird auch dann als Mann immer erstmal merkwürdig angeschaut. Und ich weiß auch, wenn ich mit meiner Frau zusammen irgendwo zum Arzt, zur Hebamme, was weiß ich, ging, wurde immer nur sie angesprochen.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Christian ist ein alter Hase in Sachen Kümmern um Kinder. Das begann mit dem eigenen Sohn und ging weiter im Kreuzberger Kinderhaus. Klar für den Sohn, aber eigentlich für seinen Vater, der es bis heute leitet. Ein alter Hasenladen in Sachen Kinder und Kümmern und Männer.
Und das Kinderhaus, so wie es jetzt da steht, unsere Anfänge gehen ja in die frühen 70er zurück. Das sind also jetzt 50 Jahre, bald, können wir ein halbes Jahrhundert feiern. Das ist geradezu exotisch, was damals lief, als die Eltern ohne Erzieherin damals sich in die Gruppenräume gesetzt haben, so und jetzt machen wir mal hier unsere sozialistische Erziehung der Kinder ohne Staat, ohne Kirche, nur nach unserem Konzept.
Von jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt.
Das fängt mit Männern an, aber die Männer hatten eine besondere Rolle. Sie waren nämlich vor allen Dingen die Theoretiker, die Maulhelden, teilweise auch. Ich habe sie noch erlebt, also die letzten Exemplare dieser Gattung, als ich hier so Anfang der 90er Jahre hinkam, da gab es noch Plenumssitzungen, die bis 2-3 Uhr nachts gingen, die hauptsächlich von Männern bestimmt waren, die große theoretische Entwürfe und was jetzt alles geändert werden müsste, Konzepte entwickelten und so weiter. Das war denen auch viel zu klein da, dieses Geschäft mit den kackenden und pissenden Kindern. Dieser Männertypus, der auch teilweise hier immer noch mal auftritt, der steht eigentlich noch zur Überwindung an.
Was ist los mit den Männern? Held, Genie, berufener Chef und Erfolg. Das sind so die großen Teile, die Männer brauchen. Aber es ist zu wenig.
Kommt drauf an. Es ist genau mein Ding. Ja? Also ich habe Jahrzehnte auf jeden Fall als Rockmusikant die Schiene gebraucht, regelrecht die Bühnensau und der Hero zu sein. Also, und wenn ich das nicht hatte, dann habe ich auch keine guten Songs geschrieben. Ich möchte das überhaupt nicht abwerten. Es ist vielleicht eine männliche Attitüde sogar, und die ist auch gut so, dass Mann als Mann auch, weil man keine Kinder kriegen kann, nicht schwanger wird, mit guten Ideen schwanger gehen möchte und da auch wirklich Sachen auf den Boden kriegen möchte. Finde ich schon in Ordnung. Absolut. Aber ich brauche das nicht mehr. Und ich brauche auf jeden Fall dieses Offensein, ohne vereinnahmt zu werden, klaren Blick zu haben für das, was ist im Moment. Also immer ist der wichtigste Mensch, der dir gerade gegenüber sitzt, steht. Immer ist der wichtigste Augenblick der gegenwärtige und immer ist die wichtigste Tat, die Liebe.
Was, wenn ich liebe, wenn ich liebe wie zu Kindern?
Ich glaube, dass immer mehr Männer angesteckt werden von dem Kindervirus. Und wenn Männer erstmal von anderen Männern erfahren, wie zufrieden sie in ihrem Job sind, dann kommen sie vielleicht auf die Idee, auch mal damit zu machen. So ist es jedenfalls bei uns, auch unter den Praktikanten. Das heißt also, diejenigen, die gerade in der Ausbildung sind, sind immer mehr Männer.
Dass alle klein sein dürfen, wachsen bis zuletzt.
Kinder lieben eben auf eine ganz, ja, also fast brutale Weise, weil sie es auch müssen natürlich, sie müssen, sind ja hilflos.
Dass alle klein sein dürfen, wachsen bis zuletzt.
Diese Art von Liebe hilft einem natürlich und diese Art von der Bindung, die daraus resultiert, eben auch Phasen zu bestehen, die unglaublich anstrengend sind. Da gibt es einfach so eine emotionale Dichte, die ist so eng.
Was, wenn nicht Augen, die uns hell entgegenstrahlen, jetzt